Heute werde ich über den Vortrag Leben und Tod von Dogen berichten, etwas mehr theoretisch, und morgen wollen wir uns noch etwas praktischer, praxisbezogen mit dem Tod auseinandersetzen. Und Ina muss ein bisschen länger warten mit der Glocke, weil es ein bisschen länger dauert. Der Text von Dogen, nicht so lange, aber ein bisschen länger, und ihr könnt euch jetzt schon gemütlich hinsetzen, damit ihr dem auch richtig zuhören könnt. Und wie immer, lasst den Text einfach auf euch wirken und versucht nicht gleich alles zu verstehen. Also der Text von Dogen. Es wird gesagt, es gibt kein Leben und Tod, wenn Buddha innerhalb von Leben und Tod ist. Nochmals wird gesagt, wenn Buddha nicht innerhalb von Leben und Tod ist, dann gibt es keine Täuschung über Leben und Tod. Meister Kassansene und Meister Yosanshine sprachen diese Worte über Leben und Tod. Wenn du von Leben und Tod befreit sein willst, dann musst du diese Worte klar verstehen. Wenn du versuchst, den Buddha außerhalb der Welt von Leben und Tod zu finden, gleichst du jemandem, der seinen Wagen nach Norden richtet, wenn er nach Süden möchte, oder im Süden nach dem Sternbild des großen Wagens sucht. Wenn du dies tust, verfehlst du den Weg der Befreiung. Akzeptiere Leben und Tod als Nirvana. Hasse keines von beiden, noch begehre das Nirvana. Nur dann bist du wahrhaft losgelöst von Leben und Tod. Irrtümlicherweise denkt man, dass das Leben sich zum Tode wandelt. Das Leben hat jedoch eine absolute Existenz mit einer eigenen Zeit und besitzt bereits eine Vergangenheit und eine Zukunft. Deshalb sagt das Buddha-Dharma, dass das Leben ungeboren, das heißt beständig, ganze Existenz ist. Die Beendigung des Lebens hat auch eine absolute Existenz mit einer eigenen Zeit und besitzt eine Vergangenheit und eine Zukunft. Auslöschung nennt man deshalb Nicht-Auslöschung. Im Leben gibt es nichts als Leben, im Tod nichts als Tod. Darum akzeptiere das Leben, wenn es kommt, als das, was es ist. Und wenn der Tod kommt, akzeptiere es als das, was er ist. Verabscheue oder verlange keines von beiden. Leben und Tod sind das Leben Buddhas. Wenn du sie verachtest und verleugnest, verlierst du das Leben Buddhas. Aber wenn du dich an Leben und Tod bindest, verlierst du das Leben Buddhas auch und bleibst nur mit seiner äußeren Form zurück. Nur wenn du weder Leben und Tod verabscheust, noch das Nirvana begehrst, wirst du den Geist Buddhas erfassen. Versuche nicht, es mit deinem Geist zu bestimmen oder mit Worten zu beschreiben. Wenn du Körper und Geist ablegst und das Königreich Buddhas betrittst, wird er dich leiten. Wenn du seinem Weg folgst, erlangst du Loslösung von Leben und Tod. Ohne Anstrengung und ohne deinen Geist zu gebrauchen, wirst du ein Buddha. Wenn du dies verstehst, bist du nicht länger gebunden. Es gibt einen einfachen Weg, Buddha zu werden. Schaffe nichts Böses, klammere dich nicht an Leben und Tod, habe tiefes Mitleid für alle Lebewesen, respektiere diejenigen über dir und sei freundlich zu deinen Untergebenen. Gib Hass und Verlangen, Qual und Kummer auf. Das ist es, was Buddha genannt wird. Suche nichts anderes. zäumen wir das Pferd oder den Vortrag von Dogen einmal von hinten auf. Dogen fasst seinen Vortrag ja am Ende zusammen. Und das ist auch das, was er seinen Schülern dann als letztes sagt. Ist ja wie ein Tesho, ne? Das ist das, mit dem sein Tesho endet. Dogen sagt, es gibt einen einfachen Weg, Buddha zu werden. Und da denken wir natürlich, ich auch, schön wäre es, nicht? Ein einfacher Weg. Ein einfacher Weg, Buddha zu werden. Aber es stimmt. Auch wenn Dogens Vortrag klingt, als wenn wir ein Philosophiestudium brauchen, um ihn zu verstehen, der Weg, ein Buddha zu werden, ist einfach. Es ist nicht einfach, ihm alltäglich zu folgen, aber die buddhistische Praxis an sich ist einfach zu verstehen. Hören wir Dogen. Schaffe nichts Böses, klammere dich nicht an Leben und Tod, habe tiefes Mitleid für alle Lebewesen, respektiere diejenigen über dir und sei freundlich zu deinen Untergebenen, gib Hass und Verlangen, Qual und Kummer auf. Das ist es, was Buddha genannt wird. Nun hat Dogen natürlich in einer streng feudalistischen Gesellschaft gelebt, wo alles, jede Rolle vorgegeben war, Kaiser, König, Fürstentümer und so weiter. Und so ist das auch zu verstehen mit dem respektiere diejenigen über dir, wo das auch für uns auch geht, gilt. Ne? Respektieren und freundlich sein zu seinen Untergebenen. Mit diesen letzten Worten beendete Dogen sein Tesho und ließ seine Schüler weiter darüber meditieren. Offensichtlich war es Dogen wichtig, diese ethischen Empfehlungen. Es ging ihm eben um ein moralisches, ethisches Verhalten seiner Zen-Schüler. Und es ging nicht um ein Zen-Training für Samurai-Krieger, damit diese effizienter kämpfen können. Oder auf heutzutage übersetzt, es geht nicht um ein Zen-Training für Manager, was es ja angeboten gibt. Aber allein schon die Idee, Zen extra für Manager anzubieten, ist schon eine Pervertierung des Zen-Gedankens. Denn warum soll ein Zen-Manager ein anderes Zen lernen, als zum Beispiel eine Sozialversicherungsfachangestellte? Diese Idee allein schon ist schon verrückt. Und nicht im Sinne von Dogen. Schaffe nichts Böses. Klammere dich nicht an Leben und Tod. Habe tiefes Mitleid für alle Lebewesen. Respektiere diejenigen über dir und sei freundlich zu deinen Untergebenen. Gib Hass und Verlangen, Qual und Kummer auf. Das ist es, was Buddha genannt wird. All das könnte auch aus einem christlichen Mund stammen. Bis auf die Formulierung, das ist es, was Buddha genannt wird. Ein Unterschied gibt es natürlich. Im Zen ist es andersherum als im Christentum oder auch andersherum als im Volksbuddhismus. Es gibt nicht irgendeine Kraft außerhalb von einem selbst, wie Gott oder Buddha im Volksbuddhismus, der uns moralische Empfehlungen gibt, sondern es ist umgekehrt. Erst unser moralisches Verhalten schafft uns überhaupt erst die Möglichkeit, unsere Buddha-Natur zu entfalten. Also erst unser ethisches Verhalten selbst ermöglicht es uns, Buddha zu werden. Zu allen diesen können wir Ja und Amen sagen. Nur es ist eben schwer umzusetzen, sich so ethisch zu verhalten. Im alltäglichen Kleinerlei. Deswegen ist es interessant oder wichtig, das grundsätzlich anzugehen und sich mit Leben und Tod zu beschäftigen, weil uns das die Sichtweise auf uns selbst und auf die Umwelt verändert. Und der Kernpunkt von Dogens Empfehlung lautet ja auch, klammere dich nicht an Leben und Tod. Aber wie geht das, sich nicht an Leben und Tod zu klammern. Und da zitiert Dogen ja einen chinesischen Zen-Meister aus dem 9. Jahrhundert, der hat gesagt, es gibt kein Leben und Tod, wenn Buddha innerhalb von Leben und Tod ist. Das klingt erstmal wie so ein Zen-Spruch, der uns wie ein Koan verwirren soll. Der Sinn ist aber, wenn wir unsere Buddha-Natur verwirklichen, dann heißt innerhalb von Leben und Tod, heißt immer ganz dicht dran sein an der Wirklichkeit. Also wenn wir unsere Buddha-Natur verwirklichen und innerhalb von Leben und Tod immer ganz dicht dran an der Wirklichkeit sind, an dem Hier und Jetzt, dann haben wir keine Vorstellung, wie Leben und Tod zu sein hat. Dann sind wir voll und ganz Leben. Dann befinden wir uns in der Soheit und es gibt weder Leben noch Tod. Das ist gar nicht so weit weg, wie das erstmal so klingt. Jeder von uns kennt das, wenn wir wirklich im Augenblick sind. Ob wir nun gerade arbeiten oder meditieren, wenn wir wirklich ganz da sind. Ein Schmetterling hört dem Vortrag zu. Wenn wir wirklich ganz da sind, der Schmetterling ist wahrscheinlich wirklich ganz da im Moment. Wenn wir wirklich ganz da sind im Moment, wo wir arbeiten oder meditieren, dann sind wir nichts anderes. Dann sind wir Buddha innerhalb von Leben und Tod und denken nicht über die Endlichkeit des Lebens nach. Das ist eigentlich so zu verstehen. Nun sagt jetzt aber Dogen, oder er zitiert, wenn Buddha nicht innerhalb von Leben und Tod ist, dann gibt es keine Täuschung über Leben und Tod. Das klingt wie eine Sportwortspielerei, finde ich zunächst. Oder wie ein weiterer Versuch, uns zu verwirren. Es dient aber eher dazu, uns zu entwirren. Und zwar geht es darum, wenn wir uns diesen Spruch sagen, es gibt kein Leben und Tod, wenn Buddha innerhalb von Leben und Tod ist. Das könnte missverstanden werden. Als wenn der eifrige Zen-Mönch seinen Tod überwinden könnte. Das kann missverstanden werden. Und dem will Dogen von vornherein eine Schranke setzen. Wir sollten uns nicht täuschen über Leben und Tod. Uns wissenschaftlich aufgeklärten Menschen ist das alles klar, dass es einen Tod gibt und dass wir sterben müssen. Vor der Aufklärung in Europa und auch in Asien gab es jedoch eine weltweit verbreitete Vorstellung, dass es Menschen möglich sei, ewig zu leben. Da gibt es hunderte von Versuchen, das Wasser des Lebens zu finden, irgendwelche alchemistischen Übungen und auch die Vorstellung von Isis und Osiris, ich glaube, einer von den beiden wird jedes Jahr wiedergeboren, oder auch das Wiederauferstehen von Jesus Christus in Fleisch und Blut, als wenn er wie ein Mensch vor uns gestanden hat, sind ja alles Vorstellungen davon, als wenn es ein ewiges, als wenn es möglich sei, nicht zu sterben. Und dieser Verwirrung nicht anheimzufallen, darum geht es Dogen eben auch. Er möchte uns von allen Vorstellungen über Leben und Tod befreien. Ganz radikal. Wenn wir unsere Buddha-Natur hier und jetzt verwirklichen, genau hier und jetzt, dann gibt es kein Leben und Tod. Und genau dann, wenn wir das zu unserem Glaubenssatz machen, täuschen wir uns wieder über Leben und Tod. Weil wir uns dann, wenn wir in dem Moment sind, ist es okay. Aber wenn wir darüber denken und sagen, aha, wenn wir im Augenblick sind, gibt es kein Leben und Tod, dann täuschen wir uns wieder darüber, dass wir sterben. Und so sagt er ja auch, wenn du versuchst, den Buddha außerhalb der Welt von Leben und Tod zu finden, also wenn wir so tun, durch unser Buddha-Dasein könnten wir dem Leben und Tod entfliehen, dann gleichst du jemandem, der seinen Wagen nach Norden richtet, obwohl er nach Süden möchte. Oder der im Süden nach dem Polarstern oder dem großen Wagen sucht. Wenn du dies tust, verfehlst du den Weg der Befreiung. Aber das kennen wir ja auch schon. Wenn du versuchst, den Buddha außerhalb der Welt zu suchen, dann verfehlst du den Weg der Befreiung. Ne? Das kennen wir. Buddha nie außerhalb von einem selber suchen. Also wer schon sich einmal mit Koans beschäftigt hat oder so, auch ohne Koans, man weiß, Buddha ist nie außerhalb von einem selber. Nur, das sagen wir leicht, die Frage ist nur, haben wir das wirklich so tief verstanden, dass wir danach leben? Dass wir das wirklich verstehen? Denn ich nehme immer wieder wahr bei anderen Menschen und ich nehme auch bei mir wahr eine Angst vor dem Tod. Auch eine tiefe Angst vor dem Tod. Und wenn wir das alles so ernst nehmen, wie es eben gesagt wurde, dann braucht man das ja nicht zu haben. Ne? Aber die Angst müssen wir uns anschauen. Oft höre ich die Aussage von anderen, der Tod ist nicht schlimm, dann bin ich ja weg. Aber vor dem Sterben habe ich Angst. Am besten wäre es, ich würde knallauffall tot umfallen. Den Satz habt ihr vielleicht bestimmt, nicht nur vielleicht, bestimmt schon mal gehört. Ich habe fast so das Gefühl, das ist so ein Mantra, was sich viele Leute vor sich her sagen. Knallauffall, sterben, tot sein, dann ist alles gut. Und ich glaube, vor dem Sterben hat man Angst. Ich glaube aber, wir verschieben etwas vor. Wenn wir sagen, wir haben vor dem Sterben Angst, dann haben wir eigentlich vor dem Tod Angst. Dann wird gesagt, naja, vor dem Sterben habe ich Angst wegen den Schmerzen. Auch das ist, glaube ich, vorgeschoben, denn es ist ja gar nicht ausgemacht, dass das Sterben Schmerzen verursacht. Manchmal ist es so, mittlerweile ist die Medizin so weit fortgeschritten, dass man oft keine Schmerzen haben muss. Ich glaube, es geht im Grunde darum, dass wir uns mit dem Sterbeprozess an sich nicht beschäftigen wollen. Wir wollen vermeiden, uns mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass was da sagt, ich denke, also bin ich, Descartes, ich denke, also bin ich, dass das auf einmal nicht mehr da ist. Dass das, was wir als Ich wahrnehmen, als Ego, dass das nicht mehr da ist. Damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Und wir wollen uns auch nicht damit beschäftigen, dass es im Sterbeprozess auf einmal nichts mehr zu tun gibt. Dass diese ganze Welt mit diesen Planen, ich plane heute, damit ich morgen Spaß habe. Heute kaufe ich mir Opernkarten, um morgen die Oper zu gehen. Weil ich da Spaß dran habe. Alles das ist nicht mehr sinnvoll, wenn wir sterben, im Sterbeprozess. Und wir können nichts mehr erreichen. Ich kann nicht mehr erreichen, was ich mir vorgenommen habe, zum Beispiel die vollkommene Erleuchtung. Morgen, übermorgen werde ich auf eine Session fahren und dann wird es passieren. Alles das ist sinnlos. Dann kann man das Ganze auch umdrehen. Tief buddhistisch gesehen ist es ja gerade der Zustand, den wir haben wollen. Nicht mehr dieses Ich ständig haben, was einem ständig in den Nacken sitzt und sagt, ich denke, also bin ich, dass sich als Ego da ständig breit macht. Oder diese Vorstellung, es gibt nichts zu tun, ist natürlich tief buddhistisch. Und wir brauchen nichts zu planen, wir brauchen nichts zu erreichen. Insofern ist der Tod doch, wenn man das ganz konsequent nimmt, doch eigentlich eine ganz tolle Sache. Das ist doch eigentlich das Nirvana. Endlich habe ich das Nirvana im Tod erlangt. Und auch das ist Kopfdenken. Auch das ist wieder Denken, wenn wir so denken. Die Erlangung des Nirvanas im Tod. Später. Nicht jetzt. Dabei geht es darum, jetzt Nirvana zu haben. Und diese Verwirrung, die ich eben geschildert habe, diese ganzen Vorstellungen, die waren natürlich auch zu Dogens Zeit üblich. Und deswegen beharrt Dogen ja immer wieder auf seine Aussagen. Akzeptiere Leben und Tod als Nirvana. Hasse keines von beiden. Und begehre nicht das Nirvana. Nur dann bist du wahrhaft losgelöst von Leben und Tod. Das ist nämlich tatsächlich so. Es gibt auch eine, oder es gab auch Bewegungen, sozusagen, wir brauchen uns ja nur asketisch zum Tode zu hungern, dann haben wir das Nirvana erlangt. Ne? Das ist, kommt uns vielleicht absurd vor, aber es gibt solche Gedanken auch. Also weder Leben noch Tod. Sondern umgekehrt, akzeptiere Leben und Tod und begehre nicht das Nirvana. Nur dann bist du wahrhaft losgelöst von Leben und Tod. Bewusstes Leben ist, das sage ich jetzt, bewusstes Leben ist Nirvana, genauso wie der Tod Nirvana ist. Aber um das tiefer zu verstehen, müssen wir weiter schauen. Dogen sagt dann auch, indem er tiefer gräbt, irrtümlicherweise denkt man, dass sich das Leben zum Tode wandelt. Das Leben hat jedoch eine absolute Existenz mit einer eigenen Zeit und besitzt bereits eine Vergangenheit und eine Zukunft. Deshalb sagt das Buddha-Dharma, dass das Leben ungeboren ist. Erstmal, wieso eigentlich irrtümlicherweise? Das ist doch richtig, dass sich das Leben zum Tode wandelt. Das ist doch offensichtlich. Im Zen betrachten wir das etwas genauer und kommen deshalb zu einem anderen Schluss. Die Zeit, die wir leben, setzt sich aus Millionen und Abermillionen kleinsten Momente zusammen. Und diese kleinen Momente haben jeweils ein Vorher und ein Nachher. Die hatten ein Vorher und werden ein Nachher haben. Aber im Moment, normalerweise würde ich jetzt irgendwie mit so einem Holzstock irgendwo drauf rumhauen, aber genau im Moment, jetzt, sind sie jeweils ungeboren. Sie hatten ein Vorher und werden ein Nachher haben, aber für jeden einzelnen kleinen Moment, tak, 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 man kann auch sagen Nens, die kleinen einzelnen Nens, so haben die es im Zen genannt, diese kleinen, klitzekleinen Momente, die sind jeweils ungeboren und haben eine absolute Existenz. Das ist überhaupt der einzige Teil, wo es im Buddhismus etwas, im Zen-Buddhismus etwas Absolutes gibt. Das Absolute im Moment. Und das kann nur in diesem ungeborenen Moment selbst wahrgenommen werden. Wir können es vorher nicht wahrnehmen, wir können es nachher auch nicht. Wir können nachher nur mal nachdenken. Aber im Moment gibt es ein absolutes Ungeborenes, ohne Leben und Tod. Also wenn wir unsere Geburt betrachten, unseren Geburtsprozess, wir können auch sagen, als das Ei in der Gebärmutter befruchtet wird, dann heißt das, Geburt ist der Stand eines Augenblicks. Es gab bereits einen Augenblick vor der Geburt und es wird einen Augenblick danach geben. Also deswegen, das Leben ist ungeboren, so ist das zu verstehen. Und auch der Sterbeprozess und der Tod besteht aus solchen absoluten Existenzen. Deswegen sagt Dogen ja auch, die Beendigung des Lebens hat auch eine absolute Existenz mit einer eigenen Zeit und besitzt eine Vergangenheit und eine Zukunft. Auslöschung nennt man deshalb nicht Auslöschung. Auch der Sterbeprozess und der Tod sind nur in dem Augenblick Wirklichkeit, in dem sie geschehen. Alle Gedanken über unseren Tod dagegen haben nichts, überhaupt nichts mit der wahren Wirklichkeit zu tun. Deshalb kann der Augenblick der Auslöschung auch Nicht-Auslöschung genannt werden. Weil Auslöschung, also der eigene Tod, nur im Augenblick des Lebens gedacht werden kann. Ist logisch, ne? Das klingt abgehoben philosophisch, aber es ist nicht so. In dem Augenblicken, in denen wir wirklich nur da sind, verstehen wir das unmittelbar. Und ich kann euch aus meiner eigene Erfahrung sagen, es ist so, wenn wir wirklich Momente haben, wo wir ganz losgelöst sind, wo wir ichlos sind, ohne Vorstellung, dann verstehen wir auch, dass es, dann ist Leben und Tod keine Frage mehr. Das ist wirklich so. Weiter sagt Dogen, im Leben gibt es nichts als Leben und im Tod nichts als Tod. Kann man eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Aber er sagt dann weiter, darum akzeptiere das Leben, wenn es kommt, als das, was es ist. Und wenn der Tod kommt, akzeptiere es als das, was er ist. Verabscheue oder verlange keines von beiden. Auch das ist richtig, aber auch das ist missverständlich. Denn ich habe solche Sprüche auch schon gehört von Leuten, wo ich gespürt habe, von Zen-Praktizierenden, von langjährigen Zen-Praktizierenden, die dann solche Sprüche bringen, dass ich trotzdem tief innen drin diese Angst vor dem Tod spüre. Es ist einfach nur dahingesagt wird. Es ist ein Zen-Spruch. Und auch dieses Leben und Tod sind das Leben Buddhas. Wenn du sie verachtest oder verleugnest, verlierst du das Leben Buddhas. Das ist richtig. Und auch und gerade unter Zen-Anhängern besteht die Gefahr, den Tod zu verleugnen, indem man sich mit solchen Sprüchen darüber wegspielt. Indem man sich mantraartig sagt, im Leben gibt es nichts als Leben, im Tod nichts als Tod. Das ist aber nur eine äußere Form eines scheinbaren Buddhas-Lebens. Das sagt Dogen ja auch, wenn du dich an Leben und Tod bindest, bleibst du nur mit seiner äußeren Form zurück. Also, das ist eben die Schwierigkeit mit dem Thema Tod. Dass wir einerseits die Situation gibt, dass wir außerhalb von Leben und Tod sein können und andererseits das nicht als Vorstellung benutzen dürfen, um uns über die Tatsache des Todes hinweg zu mogeln. Ich habe 4 Jahre auf einer internistischen Krebsstation gearbeitet. Damals war es so, dass die Krebspatienten die sterbenden Patienten nicht auf eine Palliativstation verlegt wurden, weil es das damals gar nicht gab, sondern sie starben auf der Station, wenn die Angehörigen es dann nicht mehr regeln konnten zu Hause. Und ich kann euch sagen, es ist unglaublich, wie stark Verdrängung wirken kann. Es war kein Einzelfall, sondern ich erinnere mich an Dutzende, an fast Hunderte von Patienten, mit einer Überlebenszeit von höchstens einigen Wochen, die täglich von mir hören wollten bei der Visite, dass sie bald wieder ganz gesund werden. Obwohl ich sie gründlich über ihre Prognose aufgeklärt hatte. Also es ist ein ganz starker Verdrängungsmechanismus. Und deswegen ist es wichtig, sich mit unserem Tod, also mit unserem Tod zu beschäftigen. Im alten Tibet, da wurden die Gestorbenen zerstückelt und auf bestimmten Felsen ausgebreitet und unter freiem Himmel, weil jeder weiche Erdboden, also weich heißt immer in Tibet, da ist irgendwo Wasser, jeder weiche Erdboden wurde bebaut mit Hirse oder was da gerade überhaupt noch wächst. Und der Rest des Bodens ist so steinhart, dass man eine Erdbestattung also eigentlich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen kann. Und es gab nicht genügend, und es gibt auch nicht genügend Holz. Deswegen wurden die Verstorbenen zerstückelt, damit die Geier sie leichter greifen können, ausgebreitet. Und an diesen Plätzen der sogenannten Himmelsbestattung, da übten die tibetischen Mönche oft ihre Meditation, um sich ehrlich mit ihrer Angst vor Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Das können wir in Deutschland nicht machen. Wir haben ja also eine Himmelsbestattung nicht. Und wir können nicht beim Anblick von Menschenknochen und Leichenteilen Sazen üben. Das wäre vielleicht sinnvoll. Aber wir können uns heute und morgen, soweit euch eure Koranarbeit dafür Zeit lässt, mit unserem Tod als ein Koran beschäftigen. Das können wir bis zu unserem Lebensende. Das wichtigste Koran ist, wenn man auf die Welt gekommen ist, ist unser Tod. Und das können wir ganz praktisch machen. Immer wenn Gedanken aufkommen, betrachten wir diese wie immer freundlich, ohne an ihnen zu haften. Also zum Beispiel, ich habe Angst davor, dass mein Leben möglicherweise morgen schon zu Ende ist, ohne dass ich bla 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 erledigt habe. Oder das nehmen wir einfach so mit diesem staunenden Aha einfach zur Kenntnis, diese Angst. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann nicht mehr bin. Auch das kann man einfach, es geht nicht darum, das zu kommentieren. Wie immer bei Koranarbeit, nicht kommentieren. Einfach nur seine Gedanken, die aufkommen, sich anschauen. Wir sollten das nicht intellektuell analysieren. Wir kommen an unsere Angst vor dem Tod intellektuell nicht ran. Dann kommen wieder diese ganzen Zen-Tod-Klopfersprüche oder irgendwas, mit dem wir die Angst wegmachen. Es geht einfach nur darum, das wahrzunehmen. Wahrzunehmen, dass auch wir, wenn wir ganz lange und ewig und 3 Tage Zen geübt haben, dass wahrscheinlich auch immer noch ein Körnchen Angst vor dem Tod übrig geblieben ist. Und das ist in Ordnung so. Es geht darum, das wahrzunehmen. Und Dogen kannte das Problem. Er sagte nämlich, nur wenn du weder Leben und Tod verabscheust, noch das Nirvana begehrst, wirst du den Geist Buddhas erfassen. Versuche nicht, es mit deinem Geist zu bestimmen oder mit Worten zu beschreiben. Wenn wir in der Art unsere Ängste vor oder auch unsere Wut über, denn man glaubt auch gar nicht, wie viel Wut es bei Sterbenden darüber gibt, dass sie sterben müssen, oder dass es überhaupt so eine Frechheit gibt, die anderen leben noch und ich muss sterben. Also wenn wir uns diese ganzen Sachen anschauen, auch die Wut zum Beispiel darüber, dass junge Menschen, dass die ja noch so viel vorhaben, dieses Unverständnis, und ich bin ja schon 59 und meine Lebensspanne ist ja deutlich begrenzt. Diese ganzen Gedanken, wenn wir die wahrnehmen, dann sind wir viel näher an unsere Wirklichkeit, unserer Buddha-Natur, da sind wir nämlich an unserer Buddha-Natur ran, denn diese Ängste sind auch Teil unserer Buddha-Natur. Dann sind wir viel dichter an der Wirklichkeit, an unserer Wirklichkeit ran und verwirklichen, wir ziehen den Buddha innerhalb von Leben und Tod, wie Dogen gesagt hat. Wir nehmen das hinein, unsere Angst davor. Dann sind wir viel weiter, als wenn wir tun, dass wir die Angst vor dem Tode durch unsere buddhistische Praxis schon längst überwunden hätten. Dann haben wir die Chance, irgendwann, vielleicht gerade jetzt, die Loslösung von Leben und Tod zu erleben. Was Dogen beschreibt: Wenn du Körper und Geist ablegst und das Königreich Buddhas betrittst, wird er dich leiten. Das hat so eine schöne, das hat was Schönes an sich, dass einer leitet. Also es ist eben, man hat eben doch gern jemanden, ich merke das aber selber, der mich von außen leitet. Nicht? Wir wissen aber, dass der Buddha natürlich in uns selber steckt. Aber es ist eine schöne Vorstellung, dass einer von außen einen leitet. Wenn du Körper und Geist ablegst und das Königreich Buddhas betrittst, wird er dich leiten. Wenn du seinen Weg folgst, erlangst du Loslösung von Leben und Tod, ohne Anstrengung und ohne deinen Geist zu gebrauchen, wirst du ein Buddha. Wenn du dies verstehst, bist du nicht länger gebunden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.